Ich bin da immer demütig. Ich bin wirklich unfassbar stolz und dankbar und ich mache das so gern und es macht so einen Spaß auch, das zu machen und dass dann die Leute eben dastehen und alles auswendig mitsingen und sich richtig freuen und uns nachher das erzählen und was ich schon gehört habe von, ja, wir haben uns mit Heinz Gossett kennengelernt, dann haben wir zu Heinz Musik geheiratet und mittlerweile haben wir 3 Kinder und die waren auch schon bei Heinz Konzerten und wir begleiten halt manche Leute so durchs Leben oder erinnern sie an die Vergangenheit oder wie auch, was auch immer es ist, aber wir können mit uns oder haben mit unserer Musik was ausgelöst in Menschen, was Positives und das ist irrsinnig super. Und das dann auch noch eben präsentieren zu können und auch so positive Gefühle zu erzeugen, ist was irrsinnig Leibendes, was mir halt einfach irrsinnig gut gefällt.
Heinz aus Wien.
30 Jahre Heinz aus Wien, genau. Live.
Live. Ja. Wie fühlt sich das an für dich?
Geil. Also eigentlich gut. Über diese Phase, wir sind selber ganz schön alt geworden, bin ich schon ein bisschen hinweg. Also ich habe gerade vorher mit Conny, mit unserem Bassisten gesprochen und der hat letztens auch so einen Moment gehabt, wo er sich richtig alt gefühlt hat, nämlich wo er gehört hat, dass der Markus Wagner, FM4 Musikchef, in Pension gegangen ist. Mhm. Und der Markus war ja, als wir angefangen haben, war er von Anfang an Musikchef von FM4 wir wissen, wie alt er war, wie wir angefangen haben, die Musik zu machen. Also wir kannten ihn auch schon vorher und dass der jetzt in Pension ist, ist so, macht so bewusst, dass man selber auch schon ein paar Jahre mehr am Buckel hat. Und ja, das ist ziemlich ausgeflippt, aber im Großen und Ganzen das 30 Jahre Band, live und das auch feiern können, fühlt sich super an.
Kämpfst du da auch damit, quasi mit diesem, dass da jetzt 3 Jahrzehnte schon Bandgeschichte hinter dir, hinter euch liegen?
Nein, ich finde es schön und ich bin stolz drauf und das ist ja nicht nur die Bandgeschichte, sondern auch das, was, also der Conny, Ben und ich kennen uns halt so lang und alle, bevor wir verheiratet waren, bevor die Kinder da waren und also wir haben halt schon viel Zeit gemeinsam erlebt und das ist super und dass wir noch untereinander befreundet sind und Spaß dran haben, das machen zu können, ist wunderbar. Und deswegen ist das auch so ein positive Gefühle auslösendes Ding.
Ihr müsstet es auch nicht machen, sagen wir so, oder? Also ihr seid jetzt ja nicht davon abhängig, jetzt 30 Jahre zu feiern.
Nein, also es ist generell eins, wie wir es immer wieder gerne sagen, eine unserer besten Ideen waren, dass wir von Anfang an nicht nur von der Musik leben müssen wollten. Und also wir haben das damals schon gesehen, es gab Musiker, die es halt darauf angelegt haben, die gesagt haben, ich gehe jetzt das Ganze und es war halt meistens sehr fruchtlos. Und dadurch, dass wir alle drei, also jetzt der Kerner, Conny, der Bernd und ich, auch immer schon andere Sachen hatten, der Bernd und der Conny haben eben das Tonstudio, das Cosmic seit Ewigkeiten bevor Heinz noch gab. Und ich war immer sehr umtriebig in der Medienbranche, habe alles Mögliche gemacht und war so ein Produktionsleiter in unterschiedlichen Größenordnungen an unterschiedlichen Stellen und das hat uns allen auch immer viel Spaß gemacht und war wichtig und als dann vor allem auch die Kinder und die Familien kamen, war das auch wichtig und da wollten sich alle auch die Zeit dafür nehmen und deswegen war es auch gut, dass wir dann nicht Wochenende für Wochenende für Wochenende für Wochenende Autobahnkilometer nur hinter uns bringen, für diese kleine Wahrscheinlichkeit davon auch ein Leben bestreiten zu können, dass sich gut ausgeht.
Aber war euch das damals schon so bewusst, dass man da quasi auch so viel riskieren müsste, unter Anführungszeichen?
Ja, also bewusst nicht, aber es war so mehr ein, wir wollen das andere auch machen, das ist uns wichtig, wir wollen schon was aufbauen. Also es war schon so ein bisschen Vernunftdenken natürlich auch da, aber wir haben jetzt da nicht die Businesspläne geschrieben und verglichen miteinander, also sowas nicht, sondern wir haben gewusst, es gibt auf jeden Fall das Tonstudio vom Conny und vom Bernd und wie gesagt, ich habe auch unterschiedlichste Sachen immer gemacht und gerne gemacht und deswegen war klar, dass unser, auf Heinz Sicht unser hundertprozentiger Fokus für alles liegen kann. Mhm. Wenn wir die Band gemacht haben, dann haben wir immer sehr hart und intensiv und dran gearbeitet und versucht dabei sehr professionell zu sein. Aber wie gesagt, die anderen Sachen waren auch wichtig und im Nachhinein hat sich's als für uns den richtigen Weg herausgestellt, weil es ist auch der einzige Weg, den wir gegangen sind, und anders kann es ja nicht sein. Und wenn es anders gewesen wäre, wer weiß es, ist auch scheißegal. Interessiert uns auch nicht, weil so wie es ist, ist es gut.
Ich meine, es gibt ja auch andere Ansätze natürlich. Manche Bands sagen, okay, wenn du da nicht mitmachst, wir haben jetzt diesen Drang, wir wollen auf die größten Bühnen, wir wollen so groß werden, wie es nur möglich ist. Und wenn du nicht mitmachst, wenn du nicht jede freie Minute quasi dafür investierst, dann nehmen wir jemand anderen. Habt ihr da so irgendwie bewusst auch irgendwie vielleicht die Freundschaft über die Band gestellt?
Nein, wie gesagt, das hat sich auch so ergeben. Also wir waren, also erstens mal ist uns eins passiert, das war ja nicht geplant. Ja, wir haben halt der Conny, der Bernd, der Leder damals eben und ich, wir waren untereinander befreundet, haben Zeit miteinander verbracht, privat, und da war irgendwann klar, ah, da ist ein Tonstudio da, ah, da ist ein Bassist, ein Schlagzeuger, zwei Gitarristen, die beide singen, die alle ihre eigenen Bands haben, auf Englisch machen, und dann irgendwann gesagt, ja, auf Deutsch wäre auch cool, mal probieren. Unser musikalischer gemeinsamer Nenner war damals auf jeden Fall Weezer oder auf jeden Fall diese Bands mit lauten Gitarrenwänden. Das hat uns halt irrsinnig gut gefallen, und dann haben wir das halt einfach mal ausprobiert in der Nacht, und auf einmal haben wir ein Tape gehabt, und auf einmal war das Tape in einer Plattenfirma, und auf einmal haben wir einen Plattenvertrag gehabt, und das war total, hä? Was ist da jetzt passiert? Und so sind wir halt da reingestolpert und haben dann aber eben gesagt, so, jetzt geht der Spaß los, sondern jetzt geht die Arbeit los. Mhm. Und da haben halt sehr hart dran gearbeitet, und um das so gut wie möglich zu machen, um die Chance auch zu ergreifen. Aber es war jetzt kein, dadurch, dass alle irgendwie auch andere Sachen zu tun hatten, war jetzt da keiner dabei, der gesagt hat, und jetzt Vollgas und jetzt nur das, und also wegen dem gab es keine Diskrepanzen in der Band, weil das Gute war, dass, und das so war mein Gefühl zumindest, das erste Mal mit Heinz war so, dass alle am gleichen Strang gezogen haben und mitgearbeitet haben. Das habe ich davor nie so erlebt als Musiker in der Wiener Indie-Szene, und das fand ich sehr super. Und das hat sich halt so über das Musikmachen hinaus, dann wer erfüllt welche Arbeit in der Band, die halt zu machen ist, und solche Geschichten hinausgezogen, und so waren wir halt generell eher auf der gleichen Straße, mit leichten Unstimmigkeiten natürlich auch, aber im Großen und Ganzen am gleichen Weg.
Aber dann trotzdem so jeder mit anderen Projekten auch noch beschäftigt, dass man auch immer wieder ausweichen konnte quasi. Wenn ja. Das Heinz aus Wien quasi zu viel wurde vielleicht, oder wenn man sich einmal unstimmig war, dann hat man sich mit einem anderen Thema beschäftigt.
Jein, also auch, ja, aber allein Conny und Bernd, die eine Firma gemeinsam haben, konnten dann nicht so ausbrechen, aber da war es auch so, dass ich dann auch mal Projekte mit Conny gemeinsam gearbeitet habe und dann auch mal mit Bernd gemeinsam, natürlich auch der Bernd mit Conny gemeinsam, und dann jeder für sich alleine, also wie es sich halt gerade ergeben hat oder manchmal auch sein musste, dass man nicht unbedingt die Nähe gesucht hat, sondern die Distanz gesucht hat.
Aber wenn man quasi so über Nacht dann plötzlich so einen Plattenvertrag auch hat und das irgendwie scheint, okay, das ist irgendwie Jux und Tollerei und man macht halt eine Band, wie das wahrscheinlich oft passiert, und dann oft löst sich das nach ein paar Wochen wieder auf oder man gründet wieder eine neue Band. War da die Versuchung nicht groß vielleicht auch bei euch, damit zu sagen, okay, jetzt wollen wir doch was Ärgeres draus machen, was noch Größeres? Also, dass man da so reinkippt und vielleicht eine Art von Größenwahn sogar irgendwie entwickelt?
Nein, wie gesagt, es war der professionelle Anspruch, und man darf halt nicht vergessen, 1996 in Österreich oder in Wien, als das losging, da gab es halt, da war FM4 gerade mal ein Jahr alt, und es gab natürlich so Lokale wie Chelsea und so und ein paar so Indie-Clubs, und in Oberösterreich gab es ein bisschen was, in Österreich war alles sehr rar, und auch die Art und Weise, mit österreichischen Bands umzugehen, die jetzt abseits vom Mainstream passieren, war auch halt sehr unprofessionell und halt irgendwie. Und die Leute waren ja froh, wenn sie spielen konnten einmal irgendwo, und dann kommen wieder her und haben Medienberichterstattung im Rücken. Und auf einmal passiert da irgendwas. Ja, und wir waren jetzt nicht die Beatles, die nach Amerika kommen, ja. Aber es war halt schon so, da ist eine Band aus Wien und die hat man im Fernsehen gesehen und die schaue ich mir jetzt an. Mhm. Und ein paar Leute waren dann halt schon da und das war halt einfach, die technischen Voraussetzungen waren halt wie 20 Jahre hinten nach. Ja. Wenn wir gesagt haben, wir wollen eh nur drei verschiedene Monitore vorne, damit jeder was anders hören kann, und dann die Techniker sagen, das brauchst du ja nicht. Oder da waren halt immer Streitereien und oder Diskussionen, und da hatten wir halt einfach, wir haben gesagt, wenn wir es machen, machen wir es gescheit. Und wir haben auch von Anfang an, der Erste, der bei uns Geld verdient hat, war unser Tontechniker. Weil wir haben gesagt, unten muss es geil klingen. Wie wir auf der Bühne den Sound haben, ist einmal scheißegal. Hauptsache, es klingt unten leiwand, und deswegen braucht man einen Tontechniker. Und der ist dafür verantwortlich, dass es unten gut klingt, weil so leiwand könnten wir gar nicht auf der Bühne spielen, und wenn es unten scheiße klingt, dass die Leute es leiwand finden. Und das waren, also da waren sehr wohl mit dem bisschen Erfahrung, was wir hatten, sehr viele Überlegungen dabei, warum wir was wie machen. Und in dem strukturierten, überlegten war halt dann auch wieder sehr viel aus dem Bauch raus.
Ausprobieren
halt nicht,
und.
Weil wir es halt nicht gewusst haben, genau.
Und schauen, was funktioniert, und wenn es nicht funktioniert, genau, dann anders versuchen.
Genau, und so auch in dieses Business reinstolpern, ja, in dieses Plattenindustrie-Business, wo ich teilweise auch noch gearbeitet habe, und ich habe vorher schon so ein Indie-Label gehabt, und ich habe so irgendwie so beide Seiten so kennengelernt und dann auch eben natürlich auch bald gemerkt, dass dieser Schein, dass das nicht alles wow und toll und super ist, sondern dass da natürlich auch nur Menschen arbeiten, die auch nicht immer super sind, und das war für uns auch eben dann mit der deutschen Plattenfirma auch so ein Erlebnis zweimal, das halt einfach nicht funktioniert hat. Und das war dann auch okay, wenn man sich dann auch getrennt hat, weil es dann auch keinen Spaß mehr gemacht hat,
zusammenzuarbeiten. War euch das bewusst, dass ihr so auch irgendwie so Indie-Pionierarbeit in Österreich leistet?
Also ich würde es nie so sagen. Ja, ich weiß, dass wir, also wir haben damals halt mit Sachen gekämpft, weil sie nicht da waren, ja, und haben versucht, das aufzubereiten. Wenn im Nachhinein wir mithelfen konnten, eben da quasi so Pionierarbeit zu leisten, damit es auch dann besser wird, dann finde ich super und freut mich, weil mir die österreichische Musik auch selbst immer ein Anliegen war, auch in vielen anderen Funktionen, die ich halt gearbeitet habe, außer Sänger einer Band zu sein. Bewusst, also in dem Sinn, dass es Pionierarbeit ist, was uns nicht, das war einfach nervig. Es war einfach wirklich nervig, wenn wir oder später dann, wir haben dann einen Tourmanager dazu genommen, den Uli, weil der war groß und laut, und wenn es Probleme gab, musste er schimpfen oder durfte er schimpfen, weil dann hat es geheißen, der Manager von der Band ist ein Trottel, nicht der Sänger ist ein Trottel. Weil wenn der Sänger ein Trottel ist, dann bucht er nicht mehr. Und das sind also Mechanismen, die man halt lernt, oder auf unseren technischen Rider Sachen drauf zu schreiben, die halt total überzogen sind, oder nicht total, aber halt überzogen sind. Und wir hatten zum Beispiel eine Stange Zigaretten haben wir am Rider oben stehen gehabt. Und wenn es dann geheißen hat, wir müssen was streichen, haben wir gesagt, ja, ich streiche die Zigaretten. Ja, aber ja, nicht bei der Technik. Mhm. Und so, das sind halt so diese kleinen Spielchen, die man macht. Ich meine, das passiert auf der ganzen Welt so, dass jede große Band hat irgendeinen Catering-Rider, wo Sachen draufstehen, die man nicht erfüllen kann, damit sie irgendwann sagen können, dass nicht draufgestanden, ich kann gehen und spiele nicht. Also,
wie waren wir eh klein und lieb. Wie seid ihr dann so auch in den anderen Bundesländern wahrgenommen worden, so als Wiener Band, die da so Forderungen stellt, auch nicht unter jeglichen Bedingungen quasi spielen will?
Wie gesagt, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie irgendwie so ein Rider von Led Zeppelin oder von irgendwelchen anderen Größen. Als Wiener in Österreich war es, also bis Tirol ist es so, da sind die Wiener halt Trotteln, außer in Graz, da war so, die haben das Gefühl gemacht, die machen ihr eigenes Ding, ist alles scheißegal. Aber sonst sind die Wiener halt die Bösen, vor allem in Oberösterreich, der Wasserkopf Wien und sowas. Und in Tirol ist dann eigentlich eh jedem wurscht, und es lag dann mehr auch an uns das zu erarbeiten. Für uns war es immer eine Challenge als Band, uns das Publikum zu erarbeiten. Also wir wollten immer das Publikum glücklich heimschicken. Wenn die Leute euphorisch waren und nicht anders konnten, als rumzuspringen und zu grinsen und fröhlich zu sein, dann war es für uns auch jetzt nicht wirklich ein gutes Konzert. Und deswegen haben wir uns da, egal wo wir waren, immer drum bemüht, und das ist uns auch vielerorts gelungen, egal in welchen Bundesländern.
War damals wirklich in Linz mehr los oft als in Wien, was man oft so hört?
Also Ende der 80er Jahre in Wien ist es schon vorgekommen, dass wir am Wochenende auch mal nach Linz gefahren sind auf ein Festel, weil halt in Wien nichts war.
Okay, das war noch früher quasi dann.
Aber auch dann so, wie gesagt, diese ganze Indie-Phase begonnen, also so späte 80er, frühe 90er und sowas, wo da war halt, Wels war so Hardcore-Hausen, da gab es ganz viele Hardcore-Bands, und in Linz gab es eine super funktionierende Szene mit super Acts so rund um die Kapu, und wo die Texas halt auch so dabei waren, und Daki von Texas auch so ein Dreh- und Angelpunkt war, der leider schon Verstorbene, und der Rainer Grispel, die halt auch die Hardcore-Ecke, Hip-Hop, und da gab es halt viel, was passiert, und auch Gitarren-Bands mit Shai und sowas, und das war schon cool, weil die hatten, in Oberösterreich gab es mit dem Wallenhöfer hieß es so, Landeshauptmann, der hat das sehr gefördert. Und deswegen gab es in Oberösterreich auch einige Locations, wo man auftreten konnte. Also ich glaube mehr als in Wien. Und weil da so ein Landeshauptmann sich auf die Fahnen geheftet hat, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, der will das fördern und da soll man was tun können. Und das war halt einfach wichtig und deswegen war es cool dort. Und weil wir die halt schon auch kannten teilweise, also gerade den Hacki, der so ein Verbindungselement war zwischen Wien und Linz und diesem ganzen Ding, war es für uns dann auch relativ einfach und problemlos, da auch reinzukommen. Also da hatten wir jetzt keine Berührungsprobleme mehr. Das war mehr in Wien der Anfangs Irrsinn, Idiotentum, wienerisch sein, die auf den Nerven ging.
Wo alles einmal irgendwie eher abgelehnt wird am Anfang oder halt komisch beäugt wird vielleicht.
Ja, man sucht einen Grund dagegen zu sein. Mhm. Das ist so, ich war, wie gesagt, ich komme aus der Wiener Indie-Szene und habe davor ein Label gehabt mit einem Freund von mir und haben da versucht, irgendwas auf die Beine zu stellen, was in Wien eh schwierig war. Und dann unterschreibe ich einen Plattenvertrag bei Major. Und
wie hat dieses Indie-Label geheißen?
Das Indie-Label?
Ja,
Breathcast Ready Records ist das. Das war so ein ganz ein kleines Label, wo mein Schulfreund der Thomas und ich die Möglichkeit hatten, durch eine Erbschaft, die der Thomas machte von seiner Tante, ein Label zu gründen. Und wir hatten die tolle Idee, ganz am Anfang der 90er Jahre, wir machen nur Vinyl. Und es war total super und wurde total positiv honoriert. Das war halt finanziell ein Riesenscheißdreck. Und wir haben das ganz ordentlich in den Sand gesetzt, aber damit haben wir uns halt ein paar Sporen verdient, weil wir halt auch dann ehrgeizig waren und uns bemüht haben und auch offensichtlich Sachen richtig gemacht haben und halt viel gelernt haben dabei.
Was war das so der Antrieb, das überhaupt anzugehen in dem Alter schon? Also irgendwelche Vorbilder in Großbritannien oder in den USA? Oder?
Ich weiß es gar nicht, das ist so.
Oder die Lust einfach zu machen.
Der Thomas und ich waren beide schon, wir waren gemeinsam in der Schule,
ja,
und haben gemeinsam Fußball gespielt. Also haben den gemeinsamen Schulweg gehabt und haben Bravo gelesen gemeinsam. Und dann, also ich beschreibe jetzt, seit wir 9 waren, ja, haben wir Bravo gelesen in der Straßenbahn. Dann war Bravo irgendwie zu uncool, weil das jeder gelesen hat. Dann haben wir gesucht, was ist die Alternative? Und das war dann Metal Hammer.
Ah, ja.
Und dann haben wir Metal gehört und da war ich dann auch bei meinem ersten Festival, Monsters of Rock 1987 in Pforzheim. Da war ich 13, habe ich noch ein Poster zu Hause. Und es war total faszinierend, halt so auf so einem großen Ding zu sein. Es gab es in Österreich nicht sowas. Und dann halt noch so ein Metalhead-Festival, wo damals Metallica als Siebtletzte gespielt haben oder sowas, weil die noch nicht so groß waren.
Und 87.
Ja. 87 war das Ding.
Und also das Jahr vor der And Justice for All quasi, glaube ich. Oder ich glaube, die ist 88 rausgekommen.
Das war, glaube ich, entweder kurz vor oder kurz nach der Bassist von Metallica, von
Cliff,
ist der erste. Auf jeden Fall, parallel dazu waren der Thomas und ich waren Mods in Wien und waren halt immer sehr Musik interessiert und dann haben wir irgendwann eine Band gehabt und dann er hat gesungen und wir waren eigentlich die Köpfe, haben auch Nummern geschrieben gemeinsam und dann ist Thomas aus der Band ausgegangen, weil er es anders machen wollte, dann habe ich den Gesang übernommen und dann haben wir beide Bands gehabt und dann haben wir geschaut, ob es ein Label gibt, die eine Platte von uns rausbringen wollen würden. Und das haben wir aber nicht gefunden. Dann hat der Thomas das Geld geerbt. Und dann hat gesagt, wir machen mal selber ein Label. So einfach war das. Und das war jetzt überhaupt kein so ein Antrieb, jetzt irgendwie so, das eine hat einfach das andere ergeben. Das war so klassisch DIY. Also wirklich so, jetzt sind wir da, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir das, machen wir das. Somit haben wir das halt einfach begonnen und wie gesagt, was gelernt dabei, Leute kennengelernt, viel mit Leuten geredet. Damals wir sind auf die Popcorn gefahren nach Köln und das war unser Sommerurlaub und da irgendwie 2 Wochen zu verbringen und Leute aus der ganzen Welt kennenzulernen und überlegen, wo man was gemeinsam tun kann. Und manchmal hat es was ergeben und nachher und bei anderen nicht. Ja, und das war halt einfach so spannend, aufregend und damals, ich kann mich erinnern, in Linz zu spielen in der Kapu für 500 Schilling. Ich weiß noch nicht umrechnen, aber 70 Euro, klingt einfach geil. Ja. Sind wir zu viert mit dem Auto nach Linz gefahren, um da zu spielen, und 100 Schilling davon hat der Conny, unser jetziger Bassist, damals noch als unser Tontechniker, bekommen, dass er nachher selber mit dem Auto nach Linz nachgefahren ist, uns gemischt hat und nachher wieder heimgefahren ist. Also so war das halt damals. Und die Gage in der Kapo waren halt eben diese 500 Schilling, und wir durften dort oben in der Kapo schlafen und, wenn wir brav waren, 2 Kisten Bier.
Mehr kann man nicht erwarten, oder?
Ja, aber das war schon super damals. Ja, voll, also das hat uns schon taugt. Ja. Und so war das halt einfach. Ja. Das.
Aber du bist in Wien aufgewachsen.
Ich bin in Wien aufgewachsen, ja. Ich bin Passdeutscher, yeah. In Deutschland geboren. Habe den deutschen Pass noch immer.
Wo in Deutschland geboren?
In Stuttgart.
In Stuttgart.
Aber meine Mutter hat mich eben, wie ich 3 war, mitgenommen nach Österreich, und deswegen ich hier aufgewachsen, sozialisiert wurde. Und bin oft sehr froh über meinen deutschen Pass, weil mir manchmal die Wiener und die Österreicher auf die Nerven gehen, und dann habe ich mein Leo und kann sagen, ich gehöre nicht dazu. Wenn ich in Deutschland bin und rede, identifiziert mich jeder als Wiener,
naja.
Auch klar. Und ich bin halt ein deutscher Wiener oder ein Wiener Deutscher, wie man es will, und das geht sich aus. Und der Hauptgrund, warum ich froh bin über meinen deutschen Pass, ist, weil ich halt nie Soldat war. Das ist der große Vorteil. Und sonst die paar... Der Quotenscheibe zu sein und die Hänselein, die ich in der Schule tragen musste, ab und an. Alles überschaubar. Ich fühl mich sowohl als auch. Also das geht sich aus.
Okay. Woher, also wurde dir das irgendwie in die Wiege gelegt, die Musik oder die Leidenschaft für Musik oder dieses Machen?
Ich wüsste nicht.
Weißt du das irgendwie?
Ich weiß niemanden in meiner Familie, wer jetzt musikalisch da irgendwie so aktiv war, dass ich da irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe das als Kind, erste Klasse Volksschule wollte ich unbedingt Gitarreunterricht haben, weil mich das irgendwie fasziniert hat im Alter von 6. Und dann hatte ich 2 Wochen Gitarreunterricht und habe das Ding weinend in die Ecke gestellt, weil mir meine Finger so weh dann haben von auf die Seiten greifen. Und habe das ewig nicht angerührt. Und als ich dann so 12 war, so in der aufkeimenden Pubertät, war ich irgendwann beim Schulfreund, der Gitarre spielte, und der hat mir, ich habe auch eine Gitarre zu Hause, und deswegen kann ich da ein paar Akkorde zeigen, und hat mir irgendwas gelernt, und das habe ich dann irgendwann so mit 12 angefangen, immer das gleiche zu spielen, ein Lied, bis ich dann 3 Jahre später draufgekommen bin, dass es die Akkorde von House of the Rising Sun sind. Das hat mir dann taugt, dass ich das Lied sogar kenne, und das habe ich halt jahrelang nur das vor mich hingespielt, weil es irgendwie leibend war, und als wir dann angefangen haben, so, ja, wir machen jetzt eine Band oder sowas, und ich war das auf einmal, ja, okay, also ich habe nur Gitarreunterricht in der Schule nebenbei gehabt, aber so ein bisschen ich kann Sachen raushören. Ich habe so ein Kinder-Keyboard gehabt, wo so Songs einprogrammiert werden, und die habe ich halt danach gespielt. Und das ging relativ flott, dass ich die nachspielen kann. Ich dachte, cool, leibend, ich kann das machen. Ah, Gitarre, ach ja, Bass, ich habe Bass gespielt früher, ja, ach Bass, das kann ich auch. Dann hat man das halt einfach auch gemacht. Und dann haben wir irgendwann so elektrische Instrumente, und dann ist schon das erste Mal das Gefühl, so Gitarre, die laut ist und die kracht, das ist schon was sehr Geiles. Bisschen Nachbarn klopfen.
Und was hast du da für Musik selber gehört, oder war das gar nicht so wichtig oder prägend vielleicht auch?
Oh ja, schon, also ich habe wirklich immer so sehr viel Unterschiedliches gehört. Jetzt im Nachhinein ist es so sicher eine Frühprägung von mir, dass meine Mutter im Auto, als ich ein Kind war, die erste Elton John, also die zweite, wo Your Song um ist, dann Barbara Streisand Guilty, das Album, liebe ich heiß auch, und Rod Stewart, wo Do You Think I'm Sexy um ist, das Album. Die hat meine Mutter die Kassetten rauf und runter gehört. Parallel dazu war für mich Neue Deutsche Welle ein Ding, wo ich voll reingekippt drauf bin, weil ich halt im Sommer in Deutschland war bei der Familie, und da gab es halt dann Anfang der 80er natürlich so 100.000 verschiedene Kassetten, die du auf der Straße kaufen konntest, mit allen Nummern drauf. Und diese Mischung war es dann irgendwie. Und ich kann mich erinnern, die erste Single, also ich habe das erste Mal, als ich mir selber Platten gekauft habe, war das beim Plattengeschäft in Klosterneuburg. Da habe ich am gleichen Tag hintereinander 2 Singles gekauft. Und die erste war Mini 6, ich fahre mit dem Auto. Und die zweite war Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock'n'Roll. Und das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber wenn man das zusammen tut, dann definiert das halt sehr gut, wo so es mich dann musikalisch hingetrieben hat.
Gute Schnittmenge eigentlich,
ja,
oder?
Von dem her schon, wenn man Science anschaut. Aber ich liebe auch Soul, ja, und habe sehr viel Soul gehört, aber zum selber machen, also für Soul bin ich bei weitem nicht gut genug, dass es leibend klingt, und Gitarrenmusik ist halt auch super.
Aber das ist interessant, weil du sagst, ja, die Kassetten, und natürlich, dann waren 3 Kassetten im Auto. Und das ist ja nicht so wie heute, wo man vielleicht irgendwelche Playlists hat bei Streaming-Diensten und dann, sondern man hat ja Alben ständig wieder gehört oder so Sampler, die man sich vielleicht selber gemacht hat.
Genau.
Und dadurch viel eher oder halt viel mehr eingeprägt auch diese Lieder, oder?
Und ja, vor allem, wenn man dann noch Kind ist und noch nicht 12 und hinten sitzen muss und keinen Zugriff hat auf den Kassettenplayer, sondern das hören muss, was die Mutter hört in dem Fall. Das prägt dann vielleicht unbewusst, auch wenn man es damals halt nicht so offensichtlich wahrgenommen hat, aber ich weiß noch, ich konnte Nummern mitsingen, ohne zu wissen, was es versteht, weil es Englisch war.
Ja? Klar.
Und
das war auch irgendwie egal, oder?
Genau, also war auch egal und das war halt die Musik, die ich gehört habe und das heißt später, wie ich das wieder gehört habe, das war weniger so, dass jetzt mich das Ganze zurückgezogen hat, erinnerungsmäßig, sondern es war so ein positives Gefühl und dann noch draufgekommen, wie leibend die Musik ist. War halt ein Glück, dass mir die Musik jetzt auch gefällt hat, dass ich jetzt nicht, keine Ahnung, ein Speed Metal Head bin. Dann wird es vielleicht nicht
passen. Ja, aber du bist auch auf Metal Festivals gelandet, also.
Ja, ich habe auch das gesehen, ich hatte diese Phase und da hat mich natürlich auch die Kraft und die Wucht beeindruckt. Ich mag es halt gerne, wenn Musik überzeugt oder wenn die Leute fassungslos vor der Bühne stehen. Kann ich lesen? Florence and the Machine gesehen, das ist einfach so ein Staunentheater, wenn man dort steht und die Musik in Kombination mit dem Auftritt, das alles sieht und erlebt, das ist halt einfach super und das hat sehr viel auch bei Heinz eingezahlt, dass man halt so versuchen, wie gesagt, die Leute eben glücklich und zufrieden heimzuschicken, was auch immer jetzt so die Wege sind, weil die einen machen so, die anderen so. Aber da hatten der Conny und ich ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil wir damals als Tontechniker arbeitend für FM4 einen Mitschnitt machen mussten von irgendeinem Metal Open Air in Wales, glaube ich. Und da waren wir am ersten Tag, haben wir beim Headliner Sepultura das Konzert aufgenommen. Und am nächsten Tag waren wir auch dann, am nächsten Tag war Kiss. Kiss in Originalbesetzung. Und wir kannten da schon einige von der Plattenfirma und so, waren dann eben auch so Backstage, haben schon mitbekommen. Die Herrschaften von Kiss sind nicht alle sehr gut drauf. Die haben vielleicht der eine oder andere ein bisschen ein Problem. Ich dachte, okay, dann haben wir Vorgruppe Altbottle. Und da haben wir gedacht, oh mein Gott, Altbottle, da kannten wir sie noch nicht. Ja. Mittlerweile sind wir gut befreundet. Ja, also das muss ich auch dazu sagen. Und dann habe ich zuerst eines gelernt vom Roman Gregory, vom Sänger von Altbottle, was mich echt fasziniert hat. Der Roman ist dort gestanden, Altbottle als Vorgruppe von Kiss. Und ich weiß nicht, wie viele Leute dort Platz gehabt haben. 10.000, 5.000, ich weiß es nicht. Und bei Altbottle haben zugeschaut vielleicht 200 oder 300. Aber wenn man in der ersten Reihe gestanden ist und auf den Roman geschaut hat, hat man das Gefühl gehabt, es schauen 200.000 Leute zu. Weil er das so geil und überzeugend auf der Bühne gemacht hat. Und es ist ihm scheißegal, wie viele Leute da stehen, sondern er hat für die zugeschaut haben, hat er sich bemüht. Das war das Erste. Und dann war Kiss. Und Kiss war eben damals so, ich glaube, gerade wieder in Originalbesetzung.
Wann war das circa?
Ende 90er irgendwann. Mhm. Und mit Peter Criss und Ace Frehley. Und Ace Frehley haben es echt so vom Bühnenrand so reingeschubst auf seinen Platz und da stehe ich jetzt und beweg dich nicht. Ja, und der Peter Criss hat auch nicht so gut ausgeschaut. Aber die anderen beiden, Gene Simmons und Paul Stanley, waren die ganze Zeit auf der Bühne unterwegs. Rechts, links, vor, zurück. Alle beide. Ja. Und es war immer, du hast hingeschaut, du hast weggeschaut, du hast hingeschaut, das war immer irgendwas anderes. Und abgesehen jetzt von Flammen und Feuer und übers Publikum fliegen und so. Und das war auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, ey, das ist eigentlich super, weil so wird es nicht fad zum Zuschauen. Weil ich kannte das, ich bin so gerne auf Konzerte gegangen und nach der dritten Nummer war es fad zum Zuschauen, dann ist man halt hinten gestanden in der Szene Wien oder wo auch immer, hat betrunken und gechickt und geplaudert. Und da habe ich mir gedacht, das will ich aber nicht erzeugen. Oder das wollen wir nicht erzeugen als Band, sondern wir wollen die Leute mit den Augen bei uns halten. Und das ist sich halt gut ausgegangen mit unserem Drang, dass wir die Leute auch glücklich machen wollen und die Leute errocken wollen und wir wollten uns ja auch bewegen und tun und machen auf der Bühne und dann alles zusammen ist es halt so ein Ding, was zu sehr viel Nackenverspannungen und Schmerzen geführt hat, aber wie gesagt, immer viel Spaß gemacht hat.
Ist dann so dieses Glücklichmachen des Publikums, also das war dann quasi auch der Antrieb, überhaupt Musik zu machen, auf einer Bühne zu stehen und nein? Du schüttelst dir gerade den Kopf.
Nein, das ist erst nachher gekommen. Also erstens hatte ich früher massives, also wirklich massives Lampenfieber. Und wir haben 2017, glaube ich, als Vorgruppe von The Who in der Stadthalle gespielt. Und das war so das erste Mal Stadthalle und dann noch The Who und beim Soundcheck in der leeren Stadthalle bestuhlt, sitzen der Bernd und ich in der ersten Reihe, während auf der Bühne.
2017 war das, da war ich nämlich auch.
Genau.
Das war schon wieder lange.
Wo auf der Bühne gerade so Roger Daltrey, Pete Townsend und noch John Entwistle auf der Bühne stehen und Soundcheck machen und Zach Starkey am Schlagzeug, das Sohn vom Ringo Starr, und wir zwei in der leeren Stadthalle in der ersten Reihe und sitzen da so, fassen es nicht. Und der Bernd sagt, Alter, weißt du, wie wir das singen? Packst du das überhaupt? Siehst du das? Alter, Wahnsinn, was machen wir hier? Und so ist halt mir gegangen zu Potenz. Und da gibt es Fotos von mir, bevor wir auf die Bühne gehen. Und ich auf allen Vieren bin ich Backstage rumgegrabelt, weil ich nicht anders konnte. Und das ist dann erst irgendwann Jahre später, haben wir in Burgenland gespielt und ich hatte wieder Lampenfieber. Und ein Freund von mir ist vorbeigekommen und hat gesagt, was ist mit dir? Ich habe so Lampenfieber. Sagt, ich scheiße nicht an, dass der das Mikro, die müssen eh zuhören und geht weg. Und das war echt so ein Knacks. Und seitdem habe ich mich sehr wohl gefühlt auf der Bühne und auch die Interaktion mit dem Publikum sehr genossen und habe auch das Wissen, dass ich lauter bin. Mhm. Bin oft sehr frech.
Mag bewusst das, quasi.
Bewusst also frech. Ja.
Proaktiv quasi.
Ich versuche im Guten zu provozieren. Ich will echt niemandem was Schlechtes, aber mir sitzt ein bisschen der Schalk im Nacken. Aber wie gesagt, es ist echt so proaktiv versuchen, die Leute aus der Reserve rauszuholen. Und dann war noch ein anderer wichtiger Punkt, war, dass ich vor Ewigkeiten mit Peter von den Sportfreunden mal telefoniert habe. Da haben sie gerade das erste Mal, glaube ich, Rock am Ring oder sowas gespielt auf der Indie-Bühne oder sowas. Und das habe ich damals zufällig auf Viva oder so gesehen und da haben wir dann drüber geredet. Und der hat gesagt, das war so geil, weil das, was ihm so taugt beim Live-Spielen, ist, dass er auf der Bühne steht und er weiß, er ist der Sänger und die meisten Leute schauen zu ihm. Und da bündelt sich quasi so dieser Multi-Blickstrahl auf ihn, aber er kann von oben jede einzelne Person anschauen. Und die schauen eh nicht rechts, links, sondern die schauen alle zu ihm rauf. Und er kann jede Person anschauen und kann sich anschauen, wie die sich fühlen oder er sieht, wie sie sich geben. Ja, und wenn sie exaltieren und ausflippen, jeder auf seine eigene Art und Weise, ist das super. Und du siehst ja das Strahlen und die Freude in den Augen der Menschen. Und das ist einfach was so was Superes. Und die Möglichkeit haben, sich die unterschiedlichen Menschen anzuschauen, ist echt super.
Wie schnell merkst du das, ob das jetzt so funktioniert auf der Bühne oder das Publikum irgendwie noch Zeit braucht, um warm zu werden? Oder merkt man das recht schnell beim ersten Song?
Es gibt Abende, da ist es einfach so da und da muss man nichts mehr machen. Und es gibt Abende, da kannst du was wissen, es funktioniert nicht. Und manchmal passiert es einfach. Also
gibt es so Tricks auch, die du oder ihr anwenden könnt, wenn ihr merkt, okay, das ist heute schwieriges Publikum oder
ja, wir schmeißen überhaupt 100-Euro-Scheine ins Publikum schmeißen oder Feuer legen?
Funktioniert
nein,
immer.
Das ist ich probiere es. Also erstens muss man sagen, man ist ja selber auch nicht immer gleich gut drauf. Ja? Und ich probiere es und sag halt irgendwas und schaue, wie die Leute reagieren. Und das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, weil ich kann was Leibendes sagen und die Leute reagieren nicht drauf. Oder ich kann was Deppertes sagen und die Leute reagieren nicht drauf. Oder auch umgekehrt alles. Naja. Ja, also deswegen, warum es letztendlich dann funktioniert, ist dann auch ein bisschen wurscht. Hauptsache es funktioniert, das ist das Ziel und das soll so sein.
Suchst du dir dann auch so gewisse Menschen im Publikum, die du irgendwie vielleicht auch bewusst überzeugen willst jetzt von deinem Auftritt, wenn du merkst, okay, da drüben, da steht noch jemand, der irgendwie noch nicht so angekommen ist, der steckt vielleicht im Kopf noch in der Arbeit fest.
Also wenn das eine Person ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich über das Mikrofon in einer Pause mit dieser Person reden werde oder laut über diese Person reden werde, um sie aus der Reserve zu locken. Das mache ich dann schon ab und an gerne. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt mir wen mit Blicken rauspicke und versuche, die Person irgendwie zu mobilisieren oder sowas. Und ich sage es dann schon direkt. Du da hinten mit dem roten Pulli.
Bitte
warum,
mehr.
Warum stehst du nur so rum? Bist du Zivilkämmerer oder was? Oder sind deine Kinder da? Also sowas in der Richtung kann da schon passieren.
Okay. Das heißt, 1995 FM4 Gründung, ihr wart ein Jahr später dann. Wie kann man sich da so Wien, du hast schon ein bisschen gesagt, es war nicht so leicht jetzt für Indie-Acts, wenn man nicht schon zu den ganz Großen gezählt hat, aber wie war so generell die Stimmung in Wien oder wie kann man sich das heute vorstellen, also was war das so für eine Gemengelage? Hast du noch so ein Gefühl dafür?
Also ja, leider. Ich habe das letztens schon mal erzählt, es gibt auf YouTube Alltagsgeschichten Am Gürtel heißt das, glaube ich, und ist gedreht 1997 oder 96 oder so. Und wenn man sich das anschaut, glaubt man, man ist in Tschechien 1967. Es ist so brutal, der Unterschied. Also es ist wirklich, das ist so eine Tristesse. Ich meine, da geht es nicht ums Chelsea und so, sondern generell um den Gürtel, der noch eine Rotlichtmeile war und alles Mögliche. Aber das Ganze viel, was darüber kommt, wie das ausschaut, so wie, keine Ahnung, wie man sich jetzt irgendwie so kurz nach dem Krieg vorstellt. Ich meine, Wien ist sowieso ab November grau. Ja. Aber das war echt, das, wie ich das gesehen habe, das war arg. Und das ist so, das beschreibt es aber irgendwie auch ganz gut, weil es hat sich mit 2000 was geändert, nämlich vor allem, dass Studenten, also über die EU, Studenten aus dem Ausland kamen und Studenten halt auch nicht nur in der Wohnung sitzen, sondern auch rausgehen wollen und deswegen dann Sachen passiert sind, Lokale gegründet wurden oder Initiativen oder sonst irgendwas. Und das hat echt was verändert am Bild von Wien und auch an der Art, wie Wien untereinander, wie die Menschen funktionieren. Weil der Wiener selber ist ja nicht... Die Wiener Gemütlichkeit, die man dem Wiener nachsagt, hat doch eine negative Seite, die sich dann, wenn nicht Sommer ist, sehr gut zeigt. Ja, und dass es so Begriffe gibt wie Wiener Blues und dass der Zentralfriedhof ein Wahrzeichen ist und dass der Tod so gerne besungen wird und dass man so gerne jammert und so gerne motschkert oder auch vernadert, das ist halt alles schon sehr wienerisch. Ich meine, gibt es nicht nur hier, aber hier wird es halt auch so richtig zelebriert.
Es wird verkultet auch, oder?
Genau, das auch.
Und ja. Es wird verkultet und auf der anderen Seite ist es aber auch, macht es schon was mit den Menschen. Also es ist jetzt
absolut. Dieses lass uns gemeinsam Scheiße fühlen und das super finden. Und das ist so, das ist mir so fremd und das wollte ich auch nie. Und ich wollte immer versuchen, gemeinsam und frohgemutig auf Leute zuzugehen und das ging halt nicht. Ja? Und dann bist du dann fast nach zu Popcom und die ist in Köln. Ja? Und Köln ist halt so oberflächlich wie Amerika. Ja? Und das war halt einfach, dort Leute zu kennenzulernen, war so, zack, 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 jeden Tag 50 andere, kein Problem. Mhm. Ja? Und da so, wow, Wahnsinn, wie anders können Menschen sein und wie einfach kann es sein. Ja? So unverblümt ist man halt drauf zugegangen. Und ich meine, trotzdem hat Wien halt eine Deepness, aber wie gesagt, 95, diese Tristesse, dieses, sicher nicht, na, wollen wir nicht, na, Hauptsache dagegen sein, mit diesem, alles war grau und so leicht mit Smog belegt, fühlt sich an.
Wenig Lokale.
Wenig. Und also allen gegenüber ist man kritisch, leibend ist nur, was so aus dem Ausland kommt. Ja, da reinzufallen und dann gute Laune zu machen, war schwierig, aber es ist gegangen. Also man hat ja immer wieder Leute gefunden, die auch Bock auf Sachen hatten. Und mit FM4 war das, da war halt so ein, FM4 war so ein ein Sammelpunkt von Menschen. Mit FM4 und rundherum haben sich halt Leute versammelt, die halt da Ideen gehabt haben, was tun. Ja, wie auch der Kenneth von Klein Records, der dann eben Sofa Surfers und so gemacht hat und diverse andere. Und also aus unterschiedlichen musikalischen Ecken kam man dann auch zusammen. Ja, das war ja auch vorher nicht möglich. Das FM4 in der Mitte und von allen musikalischen Ecken treffen sich die Leute bei FM4. Und egal, was die vorgemacht haben, davor war es noch so, hey, du machst Hip-Hop, ich mach Rock, oder wir werden uns nie sehen. Wir werden nie miteinander zu tun haben, wie du hast deine Lokale, ich habe meine Lokale und wir sind froh, dass wir nicht 10 Jahre vorher geklebt haben, weil da hätten wir uns in die Goschen hauen müssen dafür. Ja. Also so war das schon ein bisschen, ja.
Du hast die Sportfreunde Stiller auch angesprochen. Habt ihr da auch so bewusst nach Deutschland geschaut, wie das dort vielleicht auch funktioniert? Oder was? Ich meine, ihr habt ja auch mit Docotronic verbindet euch ja auch eine Freundschaft. Es gibt ja auch sogar ein Lied, in dem Docotronic vorkommt.
Ja.
Habt ihr da bewusst auch so nach Deutschland geschaut, vielleicht Hamburger Schule oder Sportfreunde Stiller, München und so, was die so machen dann? Im Laufe der Jahre?
Es war so, dass wir, wie wir angefangen haben, Musik zu machen, also da gab es die Sportfest noch nicht.
Ja, ja. Und die haben sie davor noch anders.
Stiller. Nein, wir waren, weil wir einen Deutsch-Österreich-Schweiz-Plattenvertrag hatten, hat die deutsche Plattenfirma auch gesagt, ich meine, wir sollten da auch spielen und waren dann halt das erste Mal auf Tour in Deutschland. Mhm. Und dass in Hamburg diese Hamburger Schule, diese Hamburger Szene rund um Blumenfeld, Goldene Zitronen, wo dann eben auch die Dokus dazu kamen und noch andere Bands und Sterne und so, dass es die gibt, das war uns bewusst. Die haben wir auch dabei kennengelernt, weil wir das unser erster Ausflug als Major Band war, dass wir nach Hamburg zum Mastern gefahren sind. Und dort mussten wir eine Woche auf den Termin warten und der Conny und ich haben eine Woche in Hamburg nichts zu tun gehabt und waren halt jeden Abend im Pudelclub und haben mit besagten Leuten Bier getrunken und uns offiziell ein Stück von der Bar ertrunken sogar und sehr viel Spaß hat gehabt. Das war cool, dass die gab und das war mehr etwas, also mir hat sehr taugt dieses Miteinander von denen, dass die halt ein konstruktives Miteinander haben und nicht so ein Gegeneinander wie in Wien. Und Blumfelder ganz eine andere Musik macht als wir, auch die Sterne, und das war auch immer, die hatten immer so Message. Und das war aber nie unser Ding. Wir haben halt gesungen von wie es einer Person scheiße gehen kann, damit man es trotzdem mit einem lachenden Auge sehen kann. Also das war ja unser Zugang dazu. Und wie gesagt, wir wollten einfach, dass die Leute eine Freude haben bei dem, was wir da machen und dass es halt nicht ganz flach ist oder platt. Also wir haben schon überlegt, was wir da tun, aber wir haben nie so den Drang gehabt, dass wir jetzt irgendwie so eine große Message verbreiten müssen oder zu künstlerisch wertvoll sind. Das war nie unser Ding. Was dann eben genau auch ein Problem war für manche, weil es eben Hamburger Schule gab. Und als wir dann das erste Mal auf Tour waren, 1996, haben wir dann eben die Stillers kennengelernt, damals noch zu zweit, den Flo und den Peter. Und mit denen hat uns dann schnell eine Freundschaft verbunden und auch durch die örtliche Nähe unter Anführungszeichen mit München und Wien haben wir oft gemeinsam gespielt, weil wir zufällig wohin gebucht wurden oder weil wir sie mitgenommen haben oder sie uns mitgenommen haben oder wie auch immer das dann war. Und so haben wir halt gemeinsam, sind wir halt durch die Unis und Mini-Locations für kein Geld rumgefahren, wo wir in WGs am Boden geschlafen haben, ohne Matte und nichts, weil es halt so war. Ja. Und es hat auch viel Spaß gemacht. Und für uns war es dann eben irgendwann gut, weil wir andere Sachen auch machen wollten. Und die Sportis und viele andere sind jahrelang weitergefahren. Und die Sportis haben halt dann so das mehr richtige Zeitpunkt, richtiger Ort Glück gehabt und auch sehr hart daran gearbeitet. Und wir haben uns sehr gefreut, da zuzuschauen auch und mitzubekommen, wie das Ganze auf einmal aufsteigt und richtig zum Fliegen beginnt.
Ich meine, das ist aus heutiger Sicht vielleicht eine absurde Frage, aber es ist ja, es kommt ja alles immer in Wellen und dann wiederholen sich auch Dinge. Aber wie war es damals, als Wiener Band, Indie-Band Deutsch zu singen auch? War das?
Am Anfang ungewohnt, aber dann super. Das war eben genau.
Wie ist das angekommen?
Ja, bei Heinz von Anfang an sehr gut, weil unser Glück war, dass wir, bevor wir das erste Konzert gespielt haben, schon zwei oder drei Nummern im Radio hatten. Und als wir dann live gespielt haben, haben die Leute das schon lernen gefunden und mitgesungen. Also von dem her, und wir haben größtenteils positives Feedback bekommen, auch auf, also von Anfang an, als wir das gemacht haben, auch auf die deutschen Texte, weil wir halt immer schon so, oder vor allem ich, so notorische Wortspieler waren und halt so Sinn verdreht haben, immer gerne falsch betont haben und so Zweideutigkeiten stehen lassen haben. Was natürlich in Wien ein Deutschsprachiger schneller merkt, als wenn das in Englisch Text ist. Und dieses Spiel mit der deutschen Sprache, die halt so unpackbar vielfältig ist, war halt leibend. Und das ist dann bei den Leuten auch ankommen irgendwann. Und das war genauso wie heißt die Band? Heinz, das ist für Bandname. Ja. Jetzt, 30 Jahre später, wenn mich wer kennt, dann sagt er, die Band von dem heißt Heinz. Und er fragt sich nicht, ob das ein komischer Bandname ist oder nicht.
Deswegen sage ich, aus heutiger Sicht natürlich irgendwie absurd, die Frage, aber natürlich.
Ja, aber es war immer schon so. Ich meine, The Who ist auch ein Bandname, wo man sich denkt, was soll das heißen? Ja, mittlerweile ist es vollkommen normal, dass die Band so heißt und die haben in England Englisch gesungen. Also auch nicht weit weg von im deutschsprachigen Raum Deutsch zu singen, insofern.
Grundsätzlich überhaupt nicht. Aber ich meine, du weißt eh, das ist dann, war dann vielleicht auch nicht in zeitlang oder man wollte halt, alle wollten auf Englisch singen oder wollten irgendwas nacheifern.
Ja, das haben halt viele gemacht. Das war halt, ich meine, wir befanden uns damals mitten in Grunge, also kurz nach Nirvana Peak. Und da gab es halt irrsinnig viel so Army, Rock, Stoner, Rock, Grunge, zeigen, ich kann Superlei und Gitarre spielen, Zeug, das uns alles nicht interessiert.
Die da quasi aufspringen wollten auf diesen Zug, oder?
Ja, das haben halt viele gemacht und wir waren halt mehr so die poppigeren, also poppige Melodien, deswegen war auch so Weezer die Band, auf die wir uns so einigen konnten.
Aber trotzdem diese Gitarrenwände und dieses...
Das wollten wir definitiv, ja.
Diese Energie auch.
Genau, diese Kraft, dieses, wenn eine Gitarrenwand oder wenn eine verzerrte Gitarre so richtig kracht, das hat uns halt irrsinnig taugt und das, natürlich geht das auch mit deutschen Texten. Und warum nicht? Ich meine, wir waren auch nicht die erste deutschsprachige Band. Und da gibt es ja genug auch in Österreich, oder gab genug vor uns, auch sehr, sehr viele coole. Und da war es halt so eine Phase, wo es halt nicht so viele gemacht haben, aber das heißt ja nicht, dass deswegen jetzt uncool ist.
Na, gar nicht. Es ist nur, weil das ja interessant ist, und dann ist das ja wieder, ich weiß nicht, jetzt wahrscheinlich 10, 15 Jahre später ist es dann wieder so populär auch dann geworden, oder quasi um die 2010er Jahre dann wieder. Also wo ihr dann schon, wo es euch schon wahrscheinlich 15 Jahre gegeben hat oder
Ja, aber
so.
es ist halt immer die Frage, wird es populär, weil es wer macht, oder macht es jemand, weil es populär ist? Also es ist ein bisschen so, ja, eh beides, aber wie gesagt, die einen probieren halt das als die anderen das, und das eine kommt halt dann mehr, oder es gibt mehr, die das auch machen. I don't know. Wir waren halt in diesen, wir probieren es jetzt mal auf Deutsch und mit fetten Gitarren und führen uns dabei auf Welle drinnen, und ja, das war auch ganz gut so.
Wolltet ihr aus Wien einmal so ausbrechen und vielleicht denken, okay, wir versuchen es irgendwie in Berlin, in Hamburg oder so?
Also als Band?
Ja.
Als Band nicht. Ich hab 2 Jahre in Köln gewohnt, weil ich Wien nicht mehr ausgehalten habe, hier zu arbeiten. Also nicht nur in der Band, sondern auch, also ich habe in der Musikbranche sehr viel rundherum gearbeitet, also wirklich alles Mögliche. Und habe die Gelegenheit beim Schopf gepackt und bin mit meiner damaligen Freundin nach Köln ausgewandert für 2 Jahre. Habe dort gelernt, mit Wien viel besser umzugehen, als es vorher war, weil vorher sind mir viele Sachen auf die Nerven gegangen. Jetzt sehe ich das Gute und kann über das Negative besser hinwegsehen, was sehr gut ist. Wien schätze ich nach wie vor sehr, weil Wien eine super Deepness hat, die leibend ist. Und Wien hat so, wenn man sich die Welt erobern will, hat Wien halt einfach unpackbar viele Vorteile. Im Negativen, was ich vorher beschrieben habe, aber auf allen Seiten. Also Wien, wie gesagt, Wien kann sehr viel, Wien hat alles, und trotz alledem liegen die Latten oft niedriger in Wien als vielleicht woanders, um drüber zu steigen. Und somit habe ich mich hier sehr gut arrangiert, und so geht es uns auch allen. Und der Conny, unser Bassist, ist ja in Südamerika aufgewachsen, und der hat auch mit den Gedanken gespielt, mal nach Buenos Aires auszuwandern oder sowas. Hat es letztendlich auch nicht gemacht, weil mittlerweile gibt es ja auch Familien, Firmen, Kinder, die da sind, die auch betreut sein wollen, und mal schauen, ob es uns noch irgendwo anders hin verschlägt oder nicht. I don't know. Aber wie gesagt, die kurzen Ausflüge waren wichtig, aber das ist ja der Klassiker, weggehen und
Nee.
darauf zu kommen, dass es eh nicht so blöd ist, wie man glaubt hat. Und das habe ich auch gemacht, und deswegen bin ich gerne hier und froh, dass ich nicht in Berlin sein muss.
So ein bisschen auch wie die Band dann, oder? Wo, zu der man immer wieder zurückkehren kann, auch Heinz. War das dann für euch auch nie so ganz auserzählt, diese Band? Wenn man
Nice.
immer so ausschwirrt dann auch und halt einmal eine Zeit lang woanders verbringt oder mit anderen Jobs verbringt. Und du hast ja viel TV gemacht immer und
Ja, also das war so der gemeinsame Nenner, der immer da war, und es hat sich vor allem über diese Zweckfreundschaft, wenn man das so nennen will, ja, mit den Bandkollegen, das war halt dann auch mehr als eine Zweckfreundschaft, und wir sind gut befreundet, und auch wenn wir uns ab und zu mal streiten, aber im Großen und Ganzen ist es die Freundschaft, die uns aufrechterhält, und das mit Freunden Musik zu machen. Was Wunderbares, und wir wollten ja schon mal auch, wir haben ja schon gesagt, pfeifen auf die Band, sind wir einfach nur mehr Freunde, alles gut. Und genau dann kam man eben so, na, wollte ich wieder mal spielen und sowas. Und eins ist so alt in unserem Leben, oder so lang dabei in unserem Leben, ja, länger als alles andere, also in unserem Umkreis, also länger als unsere Familien, länger als unsere Frauen und länger als die Kinder. Und wir kennen uns alle so gut und sind halt gemeinsam älter geworden und haben so viel Zeit miteinander verbracht, mehr als die Hälfte unseres Lebens. Und das ist ganz was Wunderbares. Und dann auch gemeinsam Musik machen zu können, die auch noch einen Haufen Leute berührt, ist unpackbar super. Und bin ich sehr stolz darauf, dass ich es machen darf, und sehr dankbar.
Wie hat sich denn das so das Spielen auch in 3 Jahrzehnten? Das ist jetzt ja nicht nichts. Wie hat sich denn das für dich verändert oder mir für euch das Gefühl, auf die Bühne zu gehen? Auch das Publikum vielleicht. Wie hat sich das verändert?
Das ist eigentlich nicht viel anders. Ich spiele auch noch ich spiele seit Anfang an die gleichen 2 Gitarren. Ich habe zwischendurch mal andere ausprobiert, aber ich spiele mit denen, ich spiele mit dem gleichen Verstärker und alles. Und der Sound ist für mich auch gleich auf der Bühne, ja, und klingt es vielleicht ein bisschen anders. Ich weiß, dass unser Tontechniker glücklich ist, dass es Digitalpulte gibt, wo man Sachen, Einstellungen abspeichern kann. Das
Nein.
war früher halt auch nicht. Aber sonst vom Publikum her ist es vielleicht auch ein bisschen älter geworden, so wie wir. Also nicht vielleicht, sogar sicher. aber es sind jetzt nicht nur so alte Säcke wie wir im Publikum, sondern auch Jüngere. Und wir bemühen uns auch immer im Rahmen unserer körperlichen Möglichkeiten, Euphorie zu erzeugen. Und zumindest die letzten Jahre ist uns das sehr gut gelungen. Und es war, also so wie letzten Dezember in der Arena, das Konzert, das war wirklich beeindruckend, was da für ein Druck vom Publikum auf die Bühne kam. Das war wirklich, habe ich noch selten erlebt, sowas, und das war wirklich schön. Schön und beeindruckend und super, das so zu erleben, und das so wirklich so, da war so wirklich so, da war so ein Herzfunkenflug in der Luft.
Wird man da auch ein bisschen demütig dann, dass man das so machen darf, kann?
Schon, ich bin da immer demütig. Ich bin wirklich unfassbar stolz und dankbar, und das, ich mache das so gern, und es macht so einen Spaß auch, das zu machen, und dass dann die Leute eben dastehen und alles auswendig mitsingen und sich richtig freuen und uns nachher das erzählen, und was ich schon gehört habe von, ja, wir haben uns mit Heinz kennengelernt, dann haben wir zu Heinz Musik geheiratet, und mittlerweile haben wir 3 Kinder, und die waren auch schon bei Heinz Konzerten, und wir begleiten halt manche Leute so durchs Leben oder erinnern sie an die Vergangenheit oder wie auch, was auch immer es ist, aber wir können mit uns oder haben mit unserer Musik was ausgelöst in Menschen, was Positives, und das ist irrsinnig super. Und das dann auch noch eben präsentieren zu können und auch so positive Gefühle zu erzeugen, ist was irrsinnig Leibendes, was mir halt einfach irrsinnig gut gefällt.
Auch eine Verantwortung wahrscheinlich, oder? In gewisser Weise.
Ja.
Oder ist das zu hoch gehängt?
Schwer zum Sagen. Also Verantwortung jetzt ist ein starkes Wort, aber Verantwortung im Sinn so, ich sehe die Verantwortung eher darin zu sagen, okay, da sind Leute gekommen, die haben Eintrittskarten gekauft, die wollen sie sehen, und ich will denen auch was geben, damit sie nicht einfach nur, ist so Bands, die nur auf der Bühne stehen und kein Wort sagen und nur vor sich, also stehen und das Publikum nie anschauen, die gibt's auch, ja, das gefällt auch Leuten, aber das wäre nicht das Ding, wie ich etwas präsentieren will. Und deswegen gebe ich auch gern was zurück, und die Verantwortung habe ich schon, die prinzipielle Verantwortung für die Menschen haben schon sie selber, und sollen sie auch haben. Außer wenn ich rede, habe ich das Mikro, dann müssen alle sputen.
Müssen alle dich anschauen oder dürfen oder sollen, wie auch immer.
Ich bin manchmal sehr forsch am Mikrofon und verlange Aufmerksamkeit und Ruhe.
Schmeißt auch Leute aus dem Konzert, wenn sie sich blöd aufführen?
Nein, das ist noch nie passiert.
Nein.
Das, wie gesagt, also solange es, also wenn jemand da irgendwie gefährlich wird oder wirklich ungute Sachen macht oder meint, irgendwas unser Publikum als Politikbühne nutzen zu müssen, dann würde ich das vielleicht machen. Aber sonst war die Notwendigkeit noch nie da, Gott sei Dank. Also ich habe es noch nie mitbekommen, dass jetzt irgendwas Gröberes passiert ist.
Jetzt kommt sie ja im September, spielt sie in der Open Air Arena. Mhm. 10. September, stimmt das?
10. September,
genau. 10. September. Und stimmt das, dass euer allererstes Konzert auch in der Sommerarena war?
Genau.
Also das hat er eigentlich schon steil gestartet, oder? Als Vorgruppe von Selig.
Als Vorgruppe von Selig, ja. Das ist, ich kann mich so dran erinnern, dass der Bernd kannte damals schon den Michi Danner, unseren Tontechniker. Und hat gesagt, wenn wir live spielen, wollen wir den, weil das ist der Beste für Rockmusik in Österreich. Und der Michi ist bis heute unser Tontechniker. Und der hat in der Arena damals gearbeitet, und da kam es, glaube ich, irgendwie dazu, dass dieser Slot frei wurde als Vorgruppe von Selig. Und da hat es geheißen, wir spielen, und es war auch dann so, die Plattenfirma wollte uns mal live sehen, also die haben unser Tape gehört und gesagt, wir wollen euch live sehen mal, also der Chef von der österreichischen Plattenfirma, und dann haben wir halt diesen Slot gespielt, im Juni 96. Und
also jetzt wird sie sehen, es ist gerade noch Juni, wo wir aufzeichnen. Ja,
vor 30 Jahren war das, und dort war der Chef von der österreichischen Plattenfirma mit seiner Tochter, die haben uns gesehen, sie hat gesagt, das ist super, er hat gesagt, das ist auch super, dann hat es geheißen, der Chef aus Deutschland will kommen, wir sollen ein Konzert organisieren, haben das im Chelsea organisiert, das war aufgrund der Tatsache, dass wir eben... Die Tochter fand es super, und er fand es auch super, aber das war noch so ein Kicker dazu.
Dann hat man schon gewonnen, oder?
Und dann haben wir eben das Konzert im Chelsea organisiert. Das war relativ schnell gefüllt. Wir haben damals schon Airblick gehabt auf FM4, und dort hat uns dann der deutsche Plattenboss gesehen, und der war dann, also nach dem Konzert, er stand draußen, wir sind vorbeigegangen, er hat uns die Hand gegeben. der Bernhard hat erzählt, also zu ihm hat er gesagt, willkommen an Bord, zu mir hat er gesagt, herzliche Gratulation, und dann war es so fix, dass wir einen Plattenvertrag haben, und das war so unfassbar. Und dann 30 Jahre später, oder besser gesagt so 26 Jahre später, habe ich dann mit dem Rainer, mit unserem Booker gesprochen und habe gesagt, du, wir werden bald 30, was müssen wir machen, dass wir da ein leibendes Konzert spielen können vor ein paar Leuten. Ich habe gesagt, ja, dann der Anfänger klein. Und dann haben wir 2022 im Flug vor 200 Leuten gespielt, das Jahr darauf nochmal im Flug, da war es dann schon im Vorfeld kurz vorher ausverkauft, dann sind wir ins WUK, da war es dann schon im Oktober für Dezember ausverkauft, und die Arena letztes Jahr war dann im Juli schon ausverkauft, was wir überhaupt nicht fassen konnten, weil wir kein Airplay, keine Medienberichterstattung, nichts, und nur das Ganze über Facebook ein bisschen raushauen und auf einmal die Arenahalle ausverkaufen im Juli.
Im Juli war das.
Ja.
Und niemand da ist.
Und eigentlich. Dann war eben der Punkt, okay, und dann die 96, die 30 Jahre Heinz Live, bestand dann die Möglichkeit, okay, wenn jetzt schon so gelaufen ist, dann kann es sein, dass wir Open Air Arena schaffen.
Wie viele Leute passen da rein?
3000.
3000.
Genau.
Also und rein ist gut. Also ja, rein. Ja.
Aber es ist einmal, man muss einmal doppelt so viele Tickets verkaufen wie in der Halle, um mal mit null auszusteigen. Weil das kostet ja alles Geld.
Ja.
Also wir freuen uns irrsinnig, dass wir Open Air Arena spielen und dass wir dieses Radl rund machen, dass wir 30 Jahre später an der gleichen Location und seit 30 Jahren Heinz Live Fest feiern können. Das ist schon super. Und ich bin gespannt, wie viele Leute kommen. Ja, ich freue mich, wenn es 2000 sind, dann zahlen wir nicht drauf. Ja. Und wenn es noch mehr sind, ist noch superer. Wir werden so oder so sehr bemühen und was Schönes feiern und dann ein nettes Konzert spielen mit vielen Freunden und Gästen auf der Bühne, mit denen wir auch einige von den neuen Nummern vom neuen Album.
Patch Moser habe ich, glaube ich, schon gesehen, oder?
Stimmt. Nein, Patch Moser war letztes Jahr vorgekommen.
Achso, das war letztes Jahr. Das war,
ja, 2018.
Falsch informiert.
Ja. Also wir haben mit einigen Nummern aufgenommen jetzt und gemeinsam gesungen. Und die werden wir da zum Besten geben.
Das ist ein Sampler, der auch im September rauskommt.
Ein Album.
Ja. Ein Album.
Ja, wir haben mit elf Coverversionen, alle mit anderen Gästen. Und die erscheint am 11. September und auf Vinyl auch am 10.9. eben beim Konzert. Wird es dort das erste Mal geben, auf Vinyl zu erstehen.
Ich wollte dich nämlich fragen, wie ihr euch quasi auf dieses Konzert, was ja dann schon ein großes Konzert, vorbereitet, aber eigentlich hast du die Antwort eh schon gegeben. Ihr habt euch jetzt quasi so von Location zu Location in den letzten Jahren mehr oder weniger warm gespielt, ja, für diesen einen Abend.
So kann man es quasi sagen. Wir werden trotzdem ein bisschen proben müssen, weil, wie gesagt, wir auch einige neue Nummern spielen, die jetzt auf der neuen Platte drauf sind. Und der Bernd hat es letztens erzählt, dieses Musikmachen ist ein bisschen wie Radfahren. Das verlernt man nicht. Also was wir wirklich können, ist, dass wir so auf, der Bernd macht Boom Chuck im Schlagzeug und da spielen wir drauf. Und wir brauchen auch nicht mehr hören als Boom Chuck. Und wenn jeder weiß, was er spielt und wo man ist, dann können wir, dann da funktionieren wir. Und das ändert sich auch nicht. Und wenn wir wieder mal, also wir sagen nicht proben, sondern wir sagen, wir spielen uns ein, dass wir die Nummern, die wir schon lange spielen, wieder quasi nochmal gemeinsam spielen, um das Feeling zu bekommen. Und das funktioniert dann und das geht dann mit neuen Nummern auch. Und das Schwierigste ist, sich zu merken, was man jetzt gerade spielt. Weil wenn man nicht so viele Konzerte spielt, kann man es nicht immer alles gut. Ich bin sehr textschwach noch dazu. Deswegen habe ich immer ein Tablet, ein Mikrofonständer, wo meine Schummler draufstehen. Jetzt ist aber das Problem, dass ich halt schon so alt werde, dass meine Augen schlecht werden. Jetzt kann ich das Tablet bald nicht mehr lesen, jetzt brauche ich bald ein größeres Tablet. Und
das macht James Hetfield auch so.
Das machen ganz viele so und ja, das gehört eh dazu. Das ist alles
weil du früher Neuschein. Irgendwann Metallica angesprochen,
ja, hast.
Ja. Würdet ihr gern noch mehr live spielen oder ist das so... Passt euch das eh so?
Also ich sag mal so zwei, drei Konzerte mehr pro Jahr wird schon Spaß machen. Viel mehr wäre wahrscheinlich schwierig, weil das Schwierigste ist sowieso, uns vier alle am gleichen Ort zur gleichen Zeit zu bringen. Das ist wirklich gar nicht mal so einfach, weil da ist wer auf Urlaub, da ist wer nicht da, da ist wer beruflich, was auch immer. Aber so zwei, drei, vier Konzerte mehr im Jahr hätte ich schon Bock drauf. Es sind auch einige auf uns zugekommen jetzt mittlerweile, die auch mitbekommen haben, es hat sich gut rumgesprochen, dass das Heinz-Konzert nicht nur voll war, sondern auch Spaß gemacht hat und dass es funktioniert nach wie vor. Und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich bin gespannt und ich glaube auch körperlich werden mehr als zwei oder drei nicht so gut. Nach wie vor wollen wir uns gern bewegen, nur es tut am nächsten Tag anders weh als früher oder länger.
Wie schafft man das dann auch, wenn man auch so zurückblickt und auf 3 Jahrzehnte Karriere auch zurückblickt, nicht auch vielleicht eine Spur zu nostalgisch zu werden an so einem Abend oder in so einem besonderen Jahr? Als doch Indie-Pop-Band, die ja doch eher nach vorne blicken will, sage ich jetzt einmal, und nicht zu sehr zurückblickt?
Also, sagen wir so, also das, was unser Album, unser neues Album heißt, Du warst mir immer ein Freund. Das heißt deswegen so, weil wir eine Nummer gecovert haben, nämlich Thank You for Being a Friend vom Golden Girls Titelsong. Mhm. Die haben wir auf Deutsch gecovert, gemeinsam mit den Sportfreunden Stiller. Also die spielen mit uns das, oder Peter singt mit uns. Und dieses Du warst mir immer ein Freund ist auch ein bisschen das Motto, was über dem Konzert schwebt, weil wir uns irrsinnig freuen, dass wir mit Freunden gemeinsam Musik machen können und gemeinsam auf der Bühne stehen und dieses Ding, dieses 30 Jahre gemeinsam feiern können. Mit Freunden, die wir schon sehr lange kennen, manche, die wir nicht so lange kennen, aber das Prinzip, was uns eint, ist, wir finden halt das, was da passiert, gemeinsam leibend. Und das ist mehr so das Ding, was da ist, und deswegen ist es kein Rückblick in die Vergangenheit, sondern eher so ein bewusstes, jetzt ist es gut so, das kommt woher. Ja, das hat also natürlich hat's mit der Vergangenheit zu tun, aber das, was wir jetzt erleben dürfen jetzt in dem Moment, ist einfach super, und ich bin sehr froh darüber, dass es so ist, und das ist so mein Hauptding, auf das ich mich da konzentriere, und es ist auch ein bisschen wurscht, was dann morgen ist oder so, sondern wirklich so dieses bewusste Erleben von der Situation, weil die geht eh viel zu schnell vorbei.
Ja, und man weiß nicht, was nächstes Jahr ist und wie es weitergeht.
Ja, aber
und
auch dieser Abend ist zu schnell vorbei. Ja. Das ist, der ist halt, die Zeit läuft, die kann man nicht aufhalten, und deswegen versuche ich halt diese Momente einfach so da, wo sie sind, zu genießen und so lang wie möglich.
Und das ist ja noch immer das Schöne an Konzerten, oder? Dass man für ein paar Stunden irgendwie im Hier und Jetzt einfach ist, wo gerade jetzt was auf einer Bühne ist. Gibt es natürlich im Theater und so auch. Aber das passiert jetzt. Wir sind jetzt alle da.
Genau.
Leute kaufen sich Tickets, freuen sich drauf. Ihr seid da. Mhm. Freunde kommen vorbei. Andere Bands kommen vorbei. Und das passiert genau jetzt.
Genau.
Natürlich könnte man das aufnehmen, aber das ist was anderes. Aber es passiert dir jetzt im Hier und Jetzt.
Genau, und dieses Gefühl hat man dann auch nur, oder vor allem nur dann im Jetzt, man könnte sich mit Aufnahmen vielleicht besser daran erinnern, aber dieses Jetzt, dieses Feeling, also sowohl für die auf der Bühne agieren, als auch im Publikum zu sein, ist es ja auch, wenn man was gerade irrsinnig super findet, was auf der Bühne passiert, und man merkt, dass hinten nebenan rundherum Leute, die genauso empfinden, die man kennt oder die man nicht kennt oder gerade kennenlernt oder was auch immer, ja, und aber das ist ein gemeinsames, positives, starkes, leibendes Feeling. Ist einfach gut. Und das muss man halt dann auch nach Möglichkeit, oder ich will es bewusst nach Möglichkeit genießen und das auch spüren und fühlen und die ganze Energie da mitnehmen in dem Ganzen.
Du Michi, vielen Dank. Das war so ein schöner Abschluss. Danke für den super Einblick.
Sehr gerne.
Darf ich dir zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen stellen?
Bitte.
Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
In welche Stadt würde ich immer wieder gerne reisen?
Köln.
Nein, Hamburg und Barcelona. Finde ich beide gut. Also Hamburg war oft dort und habe dort so viel positive Zeit auch erlebt. Ich mag das Feeling und von der Stadt und die Menschen dort und die Szene und dieses nordische, mehrluftige ist super. Mhm. Barcelona ähnlich, ja, also auch das am Meer sein, aber halt dieses Südfeeling, so dieses Gefühl, das ganze Jahr in kurzen Hosen gehen können, ist einfach schon so super. Und das Essen ist auch ein wichtiger Faktor.
Ja, klar.
Finde ich beides gut.
Gibt es einen Film oder eine Serie vielleicht, die dich zuletzt verstört haben?
Verstört?
Mhm. Wie auch immer verstört. Im Positiven, im Negativen.
Kann man positiv verstört sein?
Ich denke schon, oder? Wenn es irgendwie aufgerüttelt wird davon oder irgendwie was.
Ja, du weißt, ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal, wie ich Zurück in die Zukunft, ersten Teil im Kino gesehen habe, als Teenager. Und da war ich positiv verstört von dieser Szene, wo er mit der Gitarre steht und das Blacktron noch so blinkt und von diesem Riesenverstärker steht und dann die Seiten anschlägt und dann wegfliegt.
Das hat sind mich da die positiv Eltern im Publikum, ist das? Sind da die eigenen Eltern im Publikum?
Nein, das war später dann.
Das war ein anderer Teil.
Nein, das ist schon der Teil, aber ja. Da spielt er dann Johnny B. Good.
Ah ja.
Also in der Anfangsszene. Aber auf jeden Fall, das hat mich sehr positiv verstört. Das fand ich schon sehr geil. Ansonsten nicht. Ich mag Filme und Serien sehr gern, aber es ist dann eben meistens so, da fällt einem genau in dem Moment nichts ein, wo man sagt, ich war großer Fan von Lost. Lost war das, was nie aufhört, und man kann dann auch nicht aufhören zu schauen, obwohl es zwischendrin schon echt an den Haaren herbeigezogen langweilig war. Aber im Großen und Ganzen, so, ich mag so Mystery, Spannung, das taugt mir schon ziemlich sehr.
Gibt es ein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst?
Ein Buch, das ich gerade empfehlen kann. Na, ich lese selber gerade, ich weiß gar nicht, wie es heißt, über die Veränderungen im Weltfußball seit Anbeginn des modernen Fußballs, wie sich der moderne Fußball entwickelt hat. Und das ist sehr spannend. Ich mag gern Hintergründe, ich mag gern Dokumentationen und ich mag Fußball auch sehr gerne. Ich bin großer Vienna-Fan. Also ich mag schlechten Fußball. Oder es macht mir nichts aus, wenn
ich kein guter Fußball spiele. Wo spielen die gerade? Regionalliga?
Oder? Nein, zweite Liga.
Bitte. Zweite Liga,
also erste Bundesliga, wie es bei uns schlauerweise heißt.
Ach so, doch, okay. Ja.
Aber es geht vor allem um Fußball ohne Hass. Und das ist das Schöne auf der Hohen Warte bei der Vienna, dass es gibt halt keine Hools, und deswegen ist, wenn die Vienna aufsteigen würde in die erste Liga, die Fans von Rapid Austria oder Innsbruck oder die sich nur in die Goschen hauen wollen, das interessiert mich herzlich wenig. Aber jedenfalls, das Buch erzählt Weltfußball, was passiert ist und wieder was passiert ist und wie es da hinkommen ist. Und das ist gerade zu Zeiten, wo die Fußball-WM ist und dieser Irrsinn da gerade stattfindet. Ist auch mal gut, ein paar Hintergründe dazu zu kennen.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Schwierige Frage. Ich habe für mich das schon öfter überlegt. Ich hatte eine Situation, als meine Freundin und ich in unsere aktuelle Wohnung gezogen sind, hatte ich das erste Mal wieder meine Schallplatten bei mir seit, ich glaube, 15 Jahren. Die waren immer irgendwo verstaut. Und dann ist meine Frau schon schlafen gegangen und ich habe noch die Schallplatten eingeräumt. Und da ist so beim Reinräumen drauf gekommen, was höre ich mir jetzt als erstes an? Auf den neuen Plattenspieler. Und dann habe ich so ein paar Sachen auf die Seite geklickt, dann saß ich so vor ganz vielen Platten und dann habe ich mir überlegt, so, okay, was will ich jetzt am liebsten hören? Und das war so ein bisschen so dieses, was ist das beste Lied der Welt, was das taugt mir am meisten. Und ich komme immer auf zwei, zumindest. Ich meine, es gibt ungefähr 35, aber zwei, die mir immer wieder hängen bleiben. Und zwar ist das Purple Rain von Prince. Und Enjoy the Silence von Depeche Mode. Finde ich beide total super. Die mich immer wieder kicken.
Immer wieder Gänsehaut bei beiden Songs.
Absolut. Ja.
Kann ich total nachvollziehen. Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Ich freue mich, wenn Menschen meine oder unsere Musik hören und das positive Gefühle dabei haben und das leibend finden, und schön, wenn das passiert. Also wie gesagt, viel mehr habe ich jetzt nicht so, ich habe keine Wünsche, was von mir bleiben soll. Wie gesagt, es gibt ja Tonträger, Gott sei Dank, und es gibt viele verschiedene Internetseiten, wo viel nachzulesen ist, und wenn man sich daran erinnert und weiß, dass das kein Scheiß war, sondern dass das leibend war, dann ist schon gut.
Diese Freude, die du mehrmals erwähnt hast, quasi von Konzerten, dass das irgendwie...
Ja, dass das also einfach ein positives Feeling ausstrahlen, das wäre super.
Du, und irgendwelche letzten Worte für heute?
Letzte Worte für heute? Also das Allerwichtigste zu sagen ist, 10. September, Open Air Arena. Da gibt es ein wunderbares Konzert, dort bitte hinkommen. Weil wenn man dort nicht hinkommt, dann hat man es halt verpasst, und das wäre sehr schade bei diesem besonderen Ereignis.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke dir.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören, und ich freue mich schon auf kommende Woche.